Die. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes.
Guten Morgen nach dem Feiertag und vielleicht sogar nach dem langen Wochenende. Wir sind heute wieder zu zweit. Julia hat noch Urlaub, aber dafür ist Amelie Ernst heute mit dabei. Wir starten gleich mit den Terminen des Tages und sprechen dann mit unserem Korrespondenten in Italien. Dort hat es nämlich in Venedig ein schlimmes Busunglück gegeben mit vielen Toten. In den USA hat der Machtkampf bei den Republikanern eine neue Stufe erreicht. Die eigene Fraktion hat den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses abgesetzt. Darüber sprechen wir mit dem Korrespondenten und Sabine Rennefanz kommentiert nach ihren Eindrücken von den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit heute bei uns die Frage, ob 33 Jahre Deutsche Einheit noch ein Grund zur Freude sind.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Und heute ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023. In Schweden der Tag der Zimtschnecke, ein ganz wichtiger Feiertag. Und weltweit haben jede Menge Leute Geburtstag, ist ja klar. Wahrscheinlich auch jede Menge Tiere. Deshalb
hoch die Tassen.
Denn heute ist auch noch Welttierschutztag. Die Idee dazu hatte der Schriftsteller Heinrich Zimmermann schon im Jahr 1924. Aber umgesetzt wurde das mit dem Tierschutztag dann erst 1931, eben am 4. Oktober. Und das war auch kein Zufall, denn der 4. Oktober gilt als Todestag des heiligen Franz von Assisi, der auch wegen seiner Tierpredigten berühmt wurde.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Fast jeder kennt sie, die kleinen goldfarbigen Steine mitten auf dem Fußweg. 96.000 von ihnen hat der Künstler Kurt Demnig seit 1992 schon verlegt in Deutschland, auch in anderen Ländern übrigens, um an die Opfer des Naziterrors zu erinnern. Heute kommen in Cottbus 9 weitere Stolpersteine dazu, unter anderem vor dem Haus, in dem der Roma Waldemar Lauenberger geboren wurde, als Sohn einer Schaustellerfamilie. 1943 starb er mit 23 Jahren im Konzentrationslager Auschwitz.
Das geht gar nicht.
Deutschland rettet Lebensmittel, aber noch längst nicht genug. Deshalb befinden wir uns mitten in der bundesweiten Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung. Über die Hälfte aller anfallenden Lebensmittelabfälle entsteht in Privathaushalten. Oft werden einfach zu große Mengen gekocht. Aber auch in den Supermärkten wird nach wie vor zu viel in die Regale gelegt und dann weggeworfen. Deshalb bieten die Deutsche Umwelthilfe und der WWF heute ab 11.30 Uhr vor dem Landwirtschaftsministerium gerettete Lebensmittel zur Verkostung an.
Sportlich, sportlich.
Ja, wer lieber den Fahrstuhl nimmt, für den ist das Event heute im New Yorker Empire State Building wahrscheinlich eher nix, denn da steht heute der alljährliche Treppenlauf an. 1576 Stufen verteilt auf 86 Stockwerke gilt es da zu überwinden. Im vergangenen Jahr belegte Görge Heimann aus Köln einen richtig guten vierten Platz. Er brauchte 11 Minuten 40. Ja, aber der Sieger, Wei Jin So aus den USA, war noch eine Minute schneller, also brauchte nur 10:44. Genau die Zeit, die ich auch brauche, aber nicht für 86, sondern eher für 6 Etagen.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
In Venedig hat es ein schweres Busunglück gegeben. Der Bus war unterwegs von Venedig aufs Festland. 21 Menschen sind Stand jetzt ums Leben gekommen und viele weitere sind verletzt oder schweben in Lebensgefahr.
Darüber sprechen wir jetzt live mit unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seißelberg. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist genau passiert? Was weiß man da schon?
Ja, da sagt der ermittelte Staatsanwalt in der vergangenen Nacht, dass die genaue Rekonstruktion der Ereignisse, so drückt er sich aus, noch nicht zu machen sei. Es sei noch unklar, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Was wir wissen, und das transportieren auch die italienischen Medien heute, es gibt auf der Straße keine Bremsspuren. Das deutet darauf hin, dass es möglicherweise einen Schwächeanfall des Busfahrers gegeben hat. Auf jeden Fall ist der Bus auf dieser Hochbrücke bei Mestre, die Venedig mit Marghera verbindet, plötzlich rechts ausgebrochen, durch die Leitplanke durchgeschossen, ebenfalls durch einen Metallzaun, der sich dahinter befindet, und ist dann 15 Meter in die Tiefe gestürzt auf Eisenbahnschienen, die sich unter der Hochstraße befinden, und ist dort in Flammen aufgegangen.
Was wissen Sie bisher über die Opfer?
Da heißt es vom Polizeipräfekten Venedigs, dass es überwiegend Ausländer sind, die bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind. Touristen, die wohl ja vor allen Dingen auf einem Campingplatz in der Nähe von Venedig gewohnt haben, dort Urlaub gemacht haben und auf einem Tagesausflug in Venedig waren und zu der Zeit zurückgekehrt sind von ihrem Tagesausflug aus Venedig nach Marghera. Wie gesagt, hauptsächlich ausländische Opfer nach Angaben der Stellen in Venedig, und danach soll auch ein Mensch aus Deutschland sich unter den Opfern befinden. Allerdings ist dies vom Auswärtigen Amt offiziell noch nicht bestätigt worden.
Was ist denn das genau für eine Unglücksstelle? Also wie muss man sich das da vorstellen? Sie haben eben schon beschrieben, dass es da quasi auf die Bahngleise runtergeht. Ist es denn besonders gefährlich? Kennen Sie die Stelle?
Nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist eine Straße, die, denke ich, jeder, der mal mit dem Auto nach Venedig reingefahren ist, was ja die wenigsten machen, aber dort zu einem Parkplatz, den es gibt am Rande der Lagunenstadt, dann fährt man über diese Brücke, die ist breit, wird wirklich von Tausenden Fahrzeugen pro Tag genutzt. Deswegen ist es so unverständlich, warum es dort zu einem Unfall gekommen ist. Es gibt Spekulationen in italienischen Medien, dass eventuell auch mit dem Fahrbahnbelag irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein soll. So richtig überzeugend das Erklärung dafür, warum der Bus wirklich plötzlich nach rechts ausgebrochen ist und dann durch die Leitplanken geschossen und in die Tiefe gestürzt ist, ist das meiner Ansicht nach nicht. Wie gesagt, heute gehen die Untersuchungen weiter. Der Staatsanwalt sagt, es würden alle Überwachungskameras in der Nähe ausgewertet und auch mit Augenzeugen gesprochen, um zu verstehen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.
Also noch sind viele Fragen offen. Über das schwere Busunglück bei Venedig haben wir gesprochen mit unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg. Danke Ihnen. 33 Jahre ist Deutschland jetzt wieder vereint, aber eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass für 60% der Deutschen immer noch das Trennende überwiegt, nicht das Einende. Und bei den Einheitsfeierlichkeiten in Hamburg gestern ist auch deutlich geworden, wo es immer noch einiges zu tun gibt.
Die Gesellschaft sei auseinandergerückt, hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart gesagt. Und viele Deutsche sehen die Wiedervereinigung wohl mit zwiespältigen Gefühlen.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Sabine Rennefant.
Freie Journalistin unter anderem für Tagesspiegel und Spiegel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
33 Jahre deutsche Einheit. Ist das noch ein Grund zur Freude?
Also mir ist eigentlich eine ehrliche Einheitsfeier lieber. Paraden und bestellten Jubel muss es jetzt für mich nicht geben. Das hatten wir am 7. Oktober zu DDR-Zeiten früher genug. Also diese bestellten Jubel, das mag ich nicht so. Und wir hatten einfach einen sehr ehrlichen Festakt gestern in Hamburg. Also der illustrierte auch nochmal sehr schön, warum die Lage so ist, wie sie ist. Also bei der Veranstaltung, die ja der Höhepunkt der Einheitsfeiern darstellten, da trat kein einziger Redner mit ostdeutscher Herkunft auch und auch keine ostdeutsche Rednerin. Es redeten der Gastgeber, Herr Tschentschner, der Hamburger Bürgermeister, und er hielt, wie ich fand, so eine Udo Lindenberg-Rede. Es ging um Horizonte, neue Wege, und der Herr Habart vom Bundesverfassungsgericht redete über Gemeinsinn. Und ich fand das schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also wenn man sagt, wir erleben jetzt eine der größten Transformationen in Deutschland, aber also mit dem Klimawandel, Digitalisierung, ganz viele Veränderungen. Aber die Ostdeutschen, die nun wirklich Transformationserfahrung haben, die spielen da gar keine Rolle. Also das erinnerte mich an die Einheitsfeier von 1990. Also wenn Sie das nochmal in Erinnerung rufen, da sah man ja auf den Fotos wirklich nur Kohl, Genscher und Weizsäcker stehen. Und der arme Lothar de Maizière, der letzte DDR-Ministerpräsident, ist so an den Rand gedrückt. Den sah man auf den meisten Fotos gar nicht. Also die einzige Ostdeutsche, die in diesem Jahr rund um die Einheitsfeier im Fernsehen überhaupt länger zu Wort kommen, war interessanterweise Angela Merkel, die ehemalige Kanzlerin, und die sagte zum Beispiel, dass sie sich früher gar nicht getraut hat, zu Amtszeiten über ihre ostdeutsche Geschichte zu reden, weil sie immer befürchtet hat, dass ihr das im Westen negativ ausgelegt wird. Und das fand ich total bemerkenswert, weil das so viel über die diskursiven Machtverhältnisse im Land aussagt. Also jetzt kann man sagen, okay, in Hamburg, die aktuelle Staatsspitze ist halt überwiegend westdeutsch, aber das ist nach 33 Jahren auch ein bisschen einfach. Also vor kurzem kam ja ein neuer Elitenbericht raus, der sagt, dass es in der Politik inzwischen eigentlich eine ganz gute Repräsentanz von Ostdeutschen gibt, aber in vielen anderen Bereichen eben nicht. Nicht in der Wirtschaft, nicht in der Wissenschaft und auch nicht in den Medien. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht es auch nicht so gut aus. Also in all diesen Bereichen rekrutieren Westdeutsche vor allem eher andere Westdeutsche. Und viele Ostdeutsche fühlen sich deshalb nicht gesehen und nicht ernst genommen mit ihrer Geschichte. Und zwar seit vielen Jahren. Es gibt ja so kollektiv einen ganz seltsamen Umgang. Also entweder ist der Ostdeutsche das Mängelwesen, der nicht in der Demokratie angekommen ist, oder er ist das arme Opfer, dem man jetzt mal für seine Lebensleistung auf die Schultern klopfen muss. Also beides ist so paternalistisch. Und vor allen Dingen sind Ostdeutsche immer im Block. Also die kommen immer im Block. Als Individuum wird man eigentlich nur wahrgenommen, wenn man so eine Fluchtgeschichte hat oder Dissidentenerfahrung. Ich glaube, als ich am Montagabend gab es ein Interview mit Bundespräsident Steinmeier in der AD und der hat was ganz Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, es geht nicht mehr nur um Materielles, um Lohngefälle, Vermögensgefälle, was immer noch ja auch total krass da ist. Aber es geht vor allem auch darum, dass ostdeutsche Geschichte als Teil der deutschen Geschichte gesehen wird und die ostdeutsche Geschichte anerkannt wird. Und er sagte, dass sich da auch die Westdeutschen ein bisschen hinterfragen müssen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Nächstes Jahr wird in Schwerin gefeiert.
Das war der Mittwochskommentar von Sabine Rennefanz. Danke.
Bitte sehr.
Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses wurde von Mitgliedern der eigenen Fraktion per Abstimmung gestürzt. Es ist der drittwichtigste Posten in den USA nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin. Der Machtkampf bei den Republikanern hat also einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, der weitreichende Folgen haben könnte, auch für die Ukraine und Europa.
Einzelheiten dazu erfahren wir jetzt von unserem Korrespondenten Ralf Borchardt in Washington. Herr Borchardt, was ist da genau passiert in den USA?
Das Repräsentantenhaus, das Parlament, vergleichbar mit dem Deutschen Bundestag, hat keinen Vorsitzenden mehr. Zum ersten Mal in der rund 250-jährigen Geschichte der USA ist ein amtierender Speaker abgewählt worden, in einer Art Misstrauensvotum von einer kleinen Gruppe aus der eigenen Fraktion der Republikaner. Dieses Amt, Speaker, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, ist ein sehr, sehr wichtiger Posten in den USA. McCarthy war es, der bisher die notwendigen Kompromisse mit Präsident Joe Biden, der zur anderen Partei, zu den Demokraten gehört, ausgehandelt hat. Ohne Speaker ist das Repräsentantenhaus, der Kongress insgesamt kaum handlungsfähig. Und das in einer Zeit, in der die USA keinen langfristigen Haushalt mehr haben, nur einen Übergangshaushalt, der vergangenes Wochenende in letzter Minute verabschiedet wurde, der gilt noch bis Mitte November. Alles danach ist offen.
Was genau sind die Hintergründe? Warum haben die radikalen Republikaner McCarthy abgewählt?
Es war schon im Januar, als McCarthy ins Amt kam, so, dass er 15 Wahlgänge gebraucht hat, weil sich fast die gleiche Gruppe radikaler Abgeordneter aus der eigenen Partei quergestellt hat. Er musste ihnen viele, viele Zugeständnisse machen. Ein Zugeständnis war, jederzeit kann ein einziger Abgeordneter verlangen, dass es eine Art Misstrauensvotum gibt. Das ist jetzt passiert. Inhaltlich sagen diese Rechtsaußenrepublikaner um Matt Gaetz, ein Abgeordneter aus Florida, erklärter Donald-Trump-Anhänger, McCarthy sei viel zu weich gewesen, habe zu viele Kompromisse mit den Demokraten gemacht. Gaetz verlangt harte Sparmaßnahmen, er will die Ukraine-Hilfe der USA in bisheriger Form beenden. Er sagt, man habe McCarthys Wort nicht vertrauen können. Die Mehrheit in der republikanischen Fraktion ist stocksauer auf Gaetz und diese kleine Rebellengruppe. Eigentlich hatte McCarthy breite Unterstützung in der eigenen Fraktion. Viele sagen, Gaetz gehe es nur um Selbstdarstellung. Alle inhaltlichen Argumente, die er vorbringt, seien nur fadenscheinig.
Also ganz schwierige Situation im Repräsentantenhaus. Da bleibt die Frage, wie geht's jetzt weiter?
Erstmal ist der Kongress weitgehend lahmgelegt. Frühestens nächste Woche soll ein neuer Speaker, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, gewählt werden. Aber es gibt noch keinen absehbaren Kandidaten, dem einerseits diese Rechtsaußenrepublikaner, die Radikalen, unterstützen, aber auch die breite Mehrheit, die moderateren Republikaner, die für Kompromiss sind, wenn es nötig ist. Und die Suche nach einem langfristigen Haushalt und damit auch die langfristige Zukunft der Ukraine-Hilfe der USA, all das steht momentan mehr oder weniger in den Sternen. Viele Kommentatoren hier in den USA sagen, diese kleine Gruppe radikaler Republikaner hat das Ganze nicht durchdacht. Die wissen nicht, was sie tun. Also innenpolitisch ist das schon eine Art Systemkrise im Moment mit auch außenpolitischen Folgen, siehe Ukraine-Hilfe.
Ein Novum. In der Geschichte der USA, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist von Mitgliedern der eigenen Fraktion per Abstimmung gestürzt worden. Was das für Auswirkungen hat, darüber haben wir mit unserem Korrespondenten Ralf Borchardt in Washington gesprochen.
Schwein Hope suhlt sich zufrieden in seiner Schlammpfütze. Der einäugige Esel Hugo beschwert sich, dass das Tor zu seiner Weide noch nicht geöffnet ist, weil Pony Momo wegen einer Stoffwechselstörung gerade noch mit Medikamenten versorgt werden muss. 55 Tiere leben auf dem Lebenszoo Freiem Felde bei Luckau im Spreewald. Fast alles Tiere, die niemand mehr haben wollte, weil sie krank sind und nicht mehr nützlich sein können oder weil sie einfach nur lästig waren. Die beiden Lehrer Simone Schalz und ihr Mann Thomas haben sie auf ihrem Hof aufgenommen. Hier werden sie liebevoll versorgt und haben bis zu ihrem Lebensende ein sicheres Zuhause.
Und am Welttierschutztag sprechen wir mit Hofbesitzerin und Grundschullehrerin Simone Schalz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Warum
guten Morgen.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, so einen Lebenshof, also quasi einen Altersruhesitz für Tiere, zu gründen?
Ja, also es war halt eine ganz verrückte Idee. Vor 13 Jahren hat mein Mann damals eine ehemalige LPG-Anlage aufgekauft und wusste noch nicht selber, was er damit machen würde. Und im Laufe der letzten 11 Jahre hat sich das so entwickelt. Das fing an mit Absetzer-Hengstfohlen, mit zugelaufenen Katzen, mit Hunden aus dem Tierheim und mit Kaninchen, die in der Wohnung beschlagnahmt worden sind. Dann kamen lebendige Spanferkel dazu. Ja, und irgendwann meinten dann Freunde von uns, ihr habt ja einen richtigen Gnadenhof. Ja, und so war es dann auch tatsächlich. Und die äußeren Bedingungen, die haben halt einfach gepasst. Und das Wort Gnadenhof wurde dann im Laufe der Zeit durch das Wort Lebenshof abgelöst. Und der Begriff ist auch viel schöner, weil es halt ganz klar verdeutlicht, was die Tiere bei uns dürfen. Nämlich einfach leben, ohne genutzt zu werden. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, wofür eigentlich mal diese Anlage, also diese landwirtschaftliche Produktionsstätte gebaut worden ist.
Und dann gibt es auch noch Menschen, die kommen zu Ihnen, weil sie überfordert sind und sagen, kann das Tier nicht bei Ihnen bleiben oder Sie retten auch immer wieder Tiere. Was sind so Situationen, die Ihnen besonders im Kopf geblieben sind?
Ja, eigentlich haben alle 55 Tiere, die bei uns leben, ihre eigene Geschichte. Aber an eine Geschichte muss ich immer wieder denken. Das ist halt die von Schwein Hope. Also Hope ist ein Großschwein der Rasse Deutsche Landrasse. Und er wurde halt mit 3 Monaten auf einem Schützenfest verlost. Er saß da in der Holzkiste auf dem Festplatz und man konnte ihn gewinnen, indem man quasi sein Gewicht geschätzt hat. Und wer am nächsten dran war, hat ihn dann bekommen. Und solche Verlosungen finden wir halt wirklich schlimm. Und die sind auch seit längerer Zeit laut Tierschutzgesetz in Deutschland verboten. Aber es werden halt immer noch lebendige Tiere verlost und das finden wir halt nicht schön. Und auch diejenigen, die an so einer Verlosung teilnehmen, sind sich halt auch oft nicht bewusst, was passiert dann mit dem Tier, wenn ich es tatsächlich gewinne. Und so war es bei Hope halt auch. Den kann man weder in der Wohnung noch in einem Garten halten. Und so ist er halt über Umwege zu uns gekommen.
55 Tiere pflegen Sie, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Manche müssen jeden Tag zu einer bestimmten Zeit Medikamente beispielsweise bekommen. Andere brauchen Heu mit einem besonders niedrigem Zuckergehalt, weil sonst diese Stoffwechselerkrankung wieder ausgelöst werden kann.
Ja,
Sie, müssen sogar öfter mal nachts raus, wie mit kleinen Kindern eigentlich. Ja. Urlaub geht ja auch nicht. Wie schaffen Sie es, die Tierpflege und den Job als Lehrerin jetzt miteinander zu vereinbaren?
Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung, aber das eine funktioniert halt nicht ohne das andere. Und ich denke, 4 Schlagworte sind da eigentlich ganz entscheidend. Also auf der einen Seite eine sehr gute Zeiteinteilung, dann halt gute Absprachen untereinander und halt eine sehr gute Zusammenarbeit mit Experten, also Tierärzte, Hufschmiede, Hufexperten. Und da möchte ich auch allen danken, die da so toll mit uns zusammenarbeiten. Also ohne die würde das gar nicht gehen. Und von uns darf halt auch niemand schwer krank werden. Einmal wurde mein Mann von der Katze in die Hand gebissen, war 3 Tage im Krankenhaus und dann ist natürlich schon große Not am Mann, aber zum Glück sind wir da mittlerweile gut vernetzt und bekommen dann auch immer schnell Hilfe.
Was ist die größte Herausforderung bei alledem, diese unterschiedlichen Tiere vernünftig zu betreuen oder überhaupt klarzukommen mit dem Zeitmanagement, was Sie dann und Ihr Mann haben?
Ja, eigentlich eine ganz andere Sache. Also die größte Herausforderung ist eigentlich ganz klar der Tod der Tiere, weil alle Tiere, die bei uns einziehen, die bleiben bei uns, bis sie sterben. Also wir sind halt keine Vermittlungsstätte, alle Tiere, die kommen, bleiben, bis sie halt entweder auf natürlichem Weg sterben oder wenn sie halt schwer krank sind, lassen wir sie einschläfern. Und manche Tiere leben nur ein paar Monate bei uns, manche leben auch viele Jahre bei uns, manche sind schon seit 12 Jahren da. Und wenn solche Tiere sterben, ist natürlich immer ganz schwierig für uns alle. Und ja, vor 10 Tagen ist zum Beispiel unsere Zirkusziege Heidi gestorben. Die war 16 Jahre alt, hat 6 Jahre bei uns gelebt. Und die wollten wir halt kremieren lassen. Und wir haben halt kein Krematorium gefunden, was uns die Ziege kremiert hat, weil sie halt ein Paarhufer ist. Und sowas sind dann immer schwere Momente für uns, weil dann die Tierkörperbeseitigungsanstalt kommt und die Tiere abholt. Und das sind eigentlich so für die Lebenshöfler generell die schwersten Termine, die man so hat. Der Abschied von den Tieren und die Abholung, gerade von den Großtieren.
Simone Schalz und ihr Mann Thomas pflegen 55 Tiere auf dem Lebenshof Frei im Felde bei Luckau, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich durch Spenden finanziert. Gebraucht wird demnächst zum Beispiel eine Quarantäneanlage, ein Quarantänegehege für neue oder auch verletzte Tiere. Mehr Infos, falls Sie auch spenden wollen, finden Sie auf radio1.de. Vielen Dank für das Gespräch am Tierschutztag.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne habe ich das gemacht. Danke.
Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Robert Wilson, Regisseur und Theaterautor. Wenn du dir mehr Zeit lässt, bemerkst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast.
Ende der Denkpause.
Bei uns hören Sie morgen wieder Dinge, die Sie vorher nicht gehört haben. Bis dahin.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.